Danke. Das ist, cool.
Ja, genau. Ich war bei dem Begräbnis von dem Papa von Helge. Darum war er nicht am Camp. Sein Papa ist verstorben, der Gerhard. Und wir waren dort. Solche Sachen hat man nicht im Kalender seit Monaten. Ja? Man plant nicht damit. Aber ich war sehr, Gott sehr dankbar, dass wir im Lande sind. Beide, Angel und ich, in Österreich sind, dass wir bei diesem Begräbnis sein konnten. Sie haben gar nicht damit gerechnet, dass wir aufkreuzen. So, bin ich schon Jacke. Aber Gerhard Plonner, viele von euch kennen ihn nicht. Wer hat einmal Gerhard kennengelernt? Paul, ja, genau, Leobnerin, genau. Ist eine, wie heißt das, ein Gentle Giant, sagt man auf Englisch, ist das sanfte Riesen. Also der Grund, warum Helge und Ingo und die ganzen Enkelkinder sind so groß, ist, weil Gerhard größer ist. Ich glaube, wahrscheinlich ist so groß wie Jakob. Also, Gerhard ist sehr groß. Und alle seine Family, Gitti ist auch, Gitti, die Frau ist auch nicht die Kleinsten, darum sind alle sehr groß im Haus. Und Gerhard und Gitti sind eine der ersten Personen, die wir, als wir nach Österreich gekommen sind, kennengelernt haben. Also, und besonders als wir nach Leoben gezogen sind, Angela, meine Frau und ich, von Villach nach Leoben, wir haben irgendwann angefangen, in einem Hotel außerhalb Leoben Gottesdienste zu feiern. Und wir haben Gitti Plonner, eben die Mama von Helge und Ingo, kennengelernt. Sie ist eine Unternehmerin gewesen und sie war zum Glauben gekommen durch die Arbeit von christlichen Geschäftsleuten in Österreich, nämlich in Graz. Da wurde sie eingeladen, dann durch eine Freundin aus Salzburg. Sie ist zum Glauben gekommen, geführt worden. Und dass Angelo und ich dann erschienen sind in Leoben und angefangen haben, diese Events zu veranstalten. Wir hatten irgendwie ihre Adresse und wir haben ihr, Gitti und Gerhard, eine Einladung geschickt, ob sie zum Gottesdienst kommen will. Und es war ein Event, ein Heilungsgottesdienst. Und wir haben mehrere Leute eingeladen. Aber es war interessant, dadurch, dass sie zwei Unternehmer sind, eben die Fahrschule, mehrere Fahrschule gehabt haben, sie haben unter ihrer Bekanntschaft und mehrere Unternehmer, die auch gläubige Leute waren. Und so die erste Life-Church waren Haufen Unternehmer, eigentlich. Wir waren Unternehmer-Church. Ja, wir haben zwei Steinmetzer gehabt, Malermeister, Fahrschüler, Klamottengeschäft, also unterschiedlich. Und die waren alle irgendwie, sie sind alle dann von Gerhard und Gitti Plonner dann dazu zu Life Church gebracht worden, zu unserer Life Group. Life Church war bei uns zu Hause, in unserem Wohnzimmer. Ja? Und die Geschichte von der Steinmetzerin, die eingeschlafen ist in unserer Life Group, habe ich öfters erzählt. Ja? Das war in dieser Zeit. Aber es war, wir wollten einfach dabei sein bei der Verabschiedung von Gerhard. Aber es war sehr bewegend, weil alle, also ich glaube, wir haben wahrscheinlich zwischen 10 und 12 Ansprachen gehabt. Heute und die alle extrem bewegend. War keine Augen trocken. Der Gerhard ist nicht plötzlich verstorben, er war schon krank in den letzten Jahren. Aber trotzdem, er war ein sehr, sehr ganz interessanter Mensch. Auch sehr ziemlich Kopf, also sehr, hat eine kritische Haltung gehabt. Er war nicht so oberflächlich, sondern einfach, er war nicht zu haben für alles, was geboten wurde. Er hat immer nachgedacht und Sache kritisch betrachtet und er war ein bisschen so ziemlich philosophisch in seinem Denken und so. Und Ingo, seinen Sohn, hat etwas Interessantes gesagt in seiner Rede. Er hat gesagt, als ich mit Jesus konfrontiert wurde, durch eben die Mama, durch die Gitti, der Vater, welcher vom Sohn bekannt war, als er kritisch und er philosophisch und er nichts mit dem Glauben am Hut, er hat eine Aussage gemacht zu Ingo. Er hat gesagt: Du, diese Sache mit Jesus, schau dir das an. Und Ingo war so perplex, dass sein Vater sagt: Schau dir dich Jesus an. Der hat gesagt: Das habe ich dann wirklich gemacht und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und mach mal eine kleine Aussage in unser Leben, kann jemand so positionieren, die so powerful ist, so stark. Ja, das ist, wir dürfen niemals. diese Gelegenheit verpassen. Aber Gerhard war auch sehr, ja, darum war Helge nicht in Kidscamp. Ja, das ist schade, ja, aber trotzdem, es hat sich gelohnt, einen Moment sozusagen innezuhalten für Gerhard. Und er hat eine Fahrschule gehabt und in seiner Fahrschule habe ich meine erste Leadership-Training gemacht. Also ich habe ein Timotheus-Projekt veranstaltet und Gerhard hat uns 8 Jahre lang einen Sonntag im Monat seine Fahrschule zur Verfügung gestellt für die Ausbildung. Er hat nie was verlangt, weil er gewusst hat, wir beginnen alle, wir hatten nicht viel Geld und so. Und dann hat wir die Büros der Life Church in Leoben, damals Wort des Lebens hat geheißen, war auch in seine Räumlichkeiten. Jeden Tag war ich in diesem Büro. Er hat das einfach zur Verfügung gestellt. Er war extrem großzügig. Aber wo er großzügig und ziemlich vertrauensvoll war, als wir dann ein Fahrzeug gebraucht haben, seine 2 Söhne und ich, um zu gewissen Events zu fahren. Er hat uns seinen Bus geliehen, also verwenden lassen. Dieser Bus war gelb und schwarz mit großer Schrift Fahrschule Plonna. Kannst du dich erinnern, Paul? Und er hat einen Italiener damit fahren lassen. Solange die Werbung nicht auf dem Bus ist, ist es ziemlich egal. Aber wenn der Italiener fährt und sollte Ehre zur Fahrschule Plonna bringen, das war das Gegenteil. Also ich bin gefahren wie in Italien. Ja. Damals war ich noch nicht, wie heißt das, geheiligt durch das Wort Gottes, wie man gescheit fährt. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich könnte Geschichten erzählen mit meinem Fahrstil und die Fahrschule Plona, die einer der ersten gläubigen Menschen der in Life Church waren. Also das hat nicht zusammengepasst, Fahrstil von Gianni und Fahrschule Plona. Auf jeden Fall, dieser Mann war großartig und darum ich habe ein paar Minuten genommen, einfach euch zu sagen, von Gerhard zu erzählen, weil viele von euch kennen ihn nicht. Aber das sind die Leute, die man nicht mehr kennt, eben viele von euch kennen Gerhard nicht. Aber er hat eine wesentliche Rolle gespielt in der Entstehung von Life Church. Und er war einer der weniger so ziemlich gebildeten Österreicher, die einen Ausländer nicht komisch angeschaut haben, die nicht einmal gescheit Deutsch sprechen konnte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Gerhard mich behandelt als ein normaler Mensch, obwohl ich aus Italien war und kaum Deutsch geredet habe. Er hat immer sehr ehrenhaft, sehr Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist, bis am Ende seines Lebens war. Echt super. Okay, starkes Leben. Ich habe vor ein paar Wochen gepredigt, über ein gutes Leben zu leben. Und ich glaube, und wisst ihr, ich habe im Auto zu Angela gesagt, ich war so versucht zu klatschen bei diesem Begräbnis. Leid, bitte, wenn ich einmal mit Jesus gehe und irgendjemand von euch bei meinem Begräbnis ist, falls jemand vergessen hat, applaudiere. Wenn mein Leben cool war und du denkst, Gianni hat einige Sachen gemacht, dann applaudiere bitte. Wirklich, das ist so traurig. Am Ende, am Ende von den Geschichten, dass wir von diesem Mann gehört haben, normalerweise steht jeder auf und applaudiert. Aber das tut man nicht beim Begräbnis. Ne? Das ist eine Katastrophe. Das muss man in Österreich ändern. Life-Church-Begräbnisse müssen mit einem Applaus beenden. Dieser Mann hat eine Performance auf die Bühne des Lebens geliefert, die sagenhaft ist. Wenn man da nicht applaudiert. Und ich weiß, man soll alle traurig sein beim Begräbnis. Und das ist man auch. Aber man sollte trotzdem sagen, Gott, danke für diesen Mann. Ja, danke für dein Leben und so. Vielleicht habe ich ein paar von euch geschockt, aber ich war so versucht. Angela gesagt, sorry. benimm dich. Boah, so eine Rede, Geschichten über diesen Mann. Das muss man applaudieren. Ja, als der Sarg rausgeführt worden, man muss normalerweise. Standing Ovation. Ja. Lasst uns diese Kultur brechen. Sicher, wir sind traurig, ja. Wir haben geweint, aber dieser Applaus für dieses Leben. Selber war beim Begräbnis von deinem Papa, gell? Was du da erzählt hast über deinen Papa, gesagt, dieser Mann ist unglaublich, da muss man applaudieren. So, okay, bei deinem nächsten Begräbnis, wo du bist, sag im Namen meines Pastors, ich applaudiere, mir ist ja wurscht, was ich da. Besonders, weil diese Leben so genial sind. Okay? Wow, die haben mich 35 Minuten. Reduziert erst auf 25. Ja? Ist sehr warm und so, gell? Das ist super. Okay, und diese war ein bisschen Teil der Predigt. Good Life. Wenn du die Predigt von meiner letzten Predigt nicht gehört hast, höre sie zu. Ich habe gesprochen über ein gutes Leben zu leben, dass Gott freut sich, wenn wir ein gutes Leben leben. Ich habe interessante Gespräche geführt nachher, was bedeutet, wie schaut, mit einer Person habe ich geredet, die mir gesagt hat, Gianni, wie schaut ein gutes Leben für einen Mensch, die in einem verfolgten Land Christ ist, wo man verfolgt wird, wie schaut da ein gutes Leben und so. Das sind sehr, sehr gute Fragen, sehr gute Fragen. Meine Antwort zu dieser Frage war wahrscheinlich, dieser Mann, wenn er noch am Leben ist, er würde denken, ich habe ein gutes Leben, ich lebe noch, während andere Menschen schon gestorben sind für ihre Glauben und ich darf doch leben und ich darf noch das und das. Wenn wir uns immer vergleichen, wenn ich das hinzufügen kann, ein gutes Leben wirst du es nie erkennen, wenn du immer das durch Vergleich machst. Ja? Wenn du dich vergleichst mit das, was andere um dich haben, wirst du nie das Gefühl haben, dass du ein gutes Leben hast. Nie zum Punkt kommen, wo du sagst, Gott, ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Leben. Ein gutes Leben. Und wenn du dich vergleichst mit Leuten, die gar nichts haben, dann erlaubst du es dir nicht, ein gutes Leben zu haben. Und es ist interessant, wie manchmal Leute, die in religiösen Zusammenhängen aufgewachsen sind, sie erlauben es sich selbst nicht, ein gutes Leben zu haben, weil man bekommt ein schlechtes Gefühl. Wie kann ich ein gutes Leben haben wollen, wenn so viele Menschen dreckig geht? Ja, aber die Bibel ist voll davon. Und ich glaube, jeder von uns muss sich ausstrecken nach ein gutes Leben. Ein Leben, die Gott die Ehre bringt auch. Es war vor einigen Jahren, ich weiß es nicht mehr, ob dieser ältere Mann am Leben ist. Aber es war ein Mann, als wir in der Sautergasse waren, ein älterer Herr. Er war immer so happy, so glücklich. Er hat immer so mit seinem weißen Bart, weiße Haare, weiße Bart, hat wie Father Christmas ausgeschaut. Er hat immer glücklich ausgeschaut und so. Und eines Tages bin ich im Auto, habe ich eine lange Fahrt mit ihm gehabt und er hat mir sein Leben erzählt. Ich habe gedacht, wie kannst du, ich habe seinen Namen mit Absicht nicht erwähnt. Ich habe nur gefragt, ob er lebt noch. Aber ich habe gedacht, also entweder ist er Schauspieler und tut so, als ob er glücklich ist, oder er hat ein Geheimnis. Und ich habe zu ihm gesagt, ich will so sein wie du. Wenn ich älter bin, will ich so sein wie du. Wenn ich Schwierigkeiten habe, will ich so sein wie du. Er hat ein gutes Leben mitten in den Schwierigkeiten gehabt. Irgendwie, er hat das mit Gott gemacht. Und ein gutes Leben ist nicht, was wir ihm natürlich erreicht haben, sondern ist die Wirkung Gottes in mein Leben, in meine Umstände, die es bewirken, dass ich ein gutes Leben habe. Das kann Gott machen. Und ein bisschen in diese Richtung will ich heute sprechen. Mein Titel von meiner Predigt heißt auf Englisch Me and God. Oder auf Deutsch Ich und Gott. Ich und Gott. Diese Ich und Gott ist das Wichtigste in dein Leben. Du und Gott ist das Wichtigste in dein Leben. Mehr wie Gesundheit, mehr wie Finanzen, mehr wie Mittel, mehr wie alles, mehr wie gesunde Ehe, mehr als alles anderes ist diese Geschichten zwischen dir und Gott ist das Wichtigste. Ist das Wichtigste. You and God are the most important thing in your life. Merkt ihr das? Es gibt, du kannst, egal was du mir sagst, ja, sicher, wahrscheinlich du sagst, okay, ich kann das nur leben, wenn ich am Leben bin. Okay, das Leben selbst ist wichtig. Dass mein Herz klopft, ich lebe, ja, ist wahrscheinlich Nummer eins. Nummer zwei ist gleich du und Gott. Weil wenn das nicht funktioniert, alles andere erleben wir verzerrt. Oh, das ist gar nicht möglich. Wenn es nicht einen Du und Gott gibt, du kannst die Bibel lesen und es ist die frustrierendste Geschichte auf dein Leben. Wenn du die Bibel liest und diese Affäre sozusagen zwischen dir und Gott nicht gibt, wenn das nicht rennt, wenn das nicht funktioniert, dann ist Ehe schwer, Arbeitsleben schwer und all das, was Gott im gutes Leben zum Beispiel, was Gott für uns geplant hat, ist diese ohne diese Ich und Gott nicht möglich. Für die Leute von euch, die noch nicht so lange gelebt haben, das sind einige Jungs, die noch nicht so lange gelebt haben, die wir haben hier, die Kids Camp Leute. Jungs, hör mir zu. Das Wichtigste in eurem Leben ist nicht einmal die Schule, die Ausbildung, nicht die Freunde und so weiter, ist diese Du und Gott. Und je mehr ihr das herausfindet, wie das funktioniert, desto besser ist für euch. Wirklich, in jeder Hinsicht, auf sozialer Ebene, Studium-Ebene, auf Persönlichkeitsentwicklung, alles. Wenn das funktioniert, alles andere wird funktionieren. Wenn dieses Ding, diese Ich und Gott funktioniert. Und ich weiß, dass wir reden oft von Gemeinschaft. Da? Wir haben gesagt, Ökosystem, wo wir wachsen, wo wir gedeihen, wo wir, wenn wir in sein Haus gepflanzt sind, blühen wir. Und Gott hat uns gemacht, dass wir in die Gemeinschaft sind. Ja? Alle diese Dinge ist absolut, absolut wichtig. Ja? Aber sogar wie wir die Gemeinschaft, die Freundschaft erleben, wird geprägt zwischen Ich und Gott Geschichte. Ja? Weil eigentlich, wenn ich eine Predigt höre, wenn du jetzt diese Predigt hörst und nach Hause gehst und du dieses Ding zwischen dir und Gott nicht hast, ist eine Predigt von vielen. Wie verarbeitest du, mit wem verarbeitest du das? Die Predigt, die du gehört hast. Außer, dass du eine Person bist, die du sammelst, die Predigten, ja, und du gibst sie in den Laden. Ja, noch eine Predigt, die war auch cool. Ah, letztes Mal war Angela, Angela war besser. Aber Gott, 10 Punkte, 8 Punkte, Laden zu. Nächste Predigt, bitte. Und wie fühlen wir unseren Kopf? Ja, wirklich, der Gefahr ist so, dass wir Predigt sammeln und dann bekommen wir eine Hornhaut. Wir werden gar nicht mehr berührt, weil es so, das ist inflationär, das hat nicht mehr so viel Wert, eine Predigt nach der anderen zu hören. Darum es ist es sehr wichtig, dass wenn du nach Hause gehst heute oder irgendwann im Laufe der Woche, solltest du irgendwann diese Ich und Gott, was ist mit mir und Gott? Was ist mit Ich und Gott? Gianni hat darüber geredet, Ich und Gott. Gibt es ein Ich und Gott oder gibt es nur ein Wir-Beziehung? Gibt es nur Ich in der Gemeinschaft, Gott in die Gemeinschaft, nur mit Freunden oder ein Kids Camp oder Extreme Camp, da ist Gott? Oder gibt es wirklich eine Ich und Gott? Habe ich die Reise geschafft zwischen Extrem, ich Extrem und Gott, ich Church und Gott? Gibt es jetzt eine, Diego und Gott? Gibt es eine Barney und Gott? Wenn alles weg ist, ist das Fundamentalste noch da, nämlich ich und Gott. Das habe ich vor kurzem, glaube ich, erwähnt. Oder vielleicht doch nicht, ich weiß es nicht. Als Angela, meine Frau, vor einigen Jahren diese Burnout, diese Erschöpfungsdepression hatte, sie ist im Wohnzimmer und die von euch, die bei uns zu Hause waren, wir haben ein großes Wohnzimmer mit einem großen Glasfront und wir sehen in das Wienerwald, im Wienerwald hinein. Und Angela hat stundenlang verbracht auf diesen Stuhl, auf diese Liege und sie hat im Wald hineingestarrt. Und sonst nichts, stundenlang, jeden Tag. Und sie konnte nicht einmal den Kühlschrank öffnen, um zu wissen, was fehlt uns. Das war zu viel. Und die war so, eines Tages hat sie zu mir gesagt, Gianni, weißt du, mein Gehirn sagt zu den Beinen, bewege dich, aber die reagiert nicht. Mein Körper reagiert nicht auf meine Gehirn. So schlimm ist das. Und sie hat gesagt, ich war wie, in Englisch we say like a cabbage. Wir zu nichts gut. Ich bin nur da gesessen und ich habe im Wald hineingestarrt. Und sie war so, sie hat oft Tränen gehabt in die Augen, weil sie konnte nicht eine Ehefrau sein, eine Mutter sein. Sie hat sowieso dann nicht in der Church mehr gearbeitet. Und sie war so traurig. Und eines Tages hat Gott zu ihr gesagt, Angela, wenn du atmest und mich hast, ist das genug. Dann hat sie gesagt, na, auf keinen Fall. Das erste Mal hat sie so reagiert, na nicht. Ich will eine Ehefrau sein, ich will eine Mama sein, ich will in der Church Reich Gottes bauen, Gott, ich will mehr. Und dann kam nächsten Tag wieder die Stimme, Angela, du atmest noch und du hast mich. Ist das genug? Na, nein, mehrere Tage, nein, das reicht nicht. Ja, tiefe Burnout, echt heftig. Meine Frau ist eine überaktive Person, schon seit Kind im Bauernhof. Also sie so zu sehen, das war sowas von nicht normal. Also. Und dann diese einen Tag kam und Gott stellt wieder die Frage, Angela, du atmest noch und du hast mich. Ist das genug? Is that enough? Und dann hat sie gewusst, irgendwann gebe ich auf. Und sie hat gesagt, Lord, if I have you and I breathe, is enough. Und wisst ihr, das war der Moment, wo ihr Zustand sie verbesserte. Es war richtig eine und sie kam heraus. Nicht in Tage, es hat gedauert, aber es war dieser tiefste Punkt. Ja. If there is this thing between you and I, that's enough. Wenn dieses Ding ist, zwischen uns beiden, das reicht. Wir müssen nicht so tief gehen, zu begreifen, dass das Wichtigste in unserem Leben ist diese Sache, ich und Gott. Ich und Gott. In der Gemeinde bekommen wir Input. Verstoffwechseln tun wir das in diese Ich und Gott. Wir verstoffwechseln nichts in Gottesdienst. Gottesdienst kann ein virtuelles Erlebnis sein. Ja? Einmal war ich in die SCS, da gab es diesen virtuellen Flugsimulator, dieses Ding, man hat das aufgemacht, ich habe mich hingesetzt. Jemand hat Geld reingeworfen und ich war in einem Flugsimulator. Ich habe alle Gefühle gehabt, obwohl ich wusste, ich bin in die SCS, festgenagelt an einem Boden und das Ding bewegt sich. Der ist unecht. Alle meine Gefühle waren genauso, als ob ich in einem echten Flieger gesessen bin und ich gegen diese Berg kommen würde. Ja, aber dann irgendwann war aus. Dann geht das Ding wieder auf und ich war in die SCS. Gottesdienst ist so. Du bist in Gottesdienst, du hast das Gefühl, boah, Gott ist so, ich habe so einen Glaube. Jawohl, ich und Gott, absolut. Manche von euch springen aus ihrer Stadt raus und sagen sogar, Amen, Charlie. Aber wenn du nach Hause gehst, steigst du aus diesem virtuellen Gerät und du bist wieder in den Alltag. Außer, dass dieses Ding zwischen dir und Gott funktioniert. Das ist, wo das umgesetzt wird. Da ist, wo Gott dir erklärt, wie das bei dir umgesetzt wird. Was wichtig ist. Dann sagt dir Gott, ja, aber diese zwei Sachen zwischen uns beide, funktioniert nicht, weil du eine Dopaminabhängig bist. Du musst immer fünf Sachen gleichzeitig machen. Und du hast nie zu. Zwischen Telefon und dies und jenes, Gedanken. Du bist so ein Dopamin-Freak. Du musst zur Ruhe kommen. Echt? Ja, du brauchst echt Heilung. Es gibt Kokain und es gibt Dopamin. Du hast Dopamin. Echt, was muss ich machen? Ja, zuerst einmal fang an zu beten. Erst mal fass auf dich selbst auf, damit du nicht abhängig bist wie Millionen von den Menschen auf dem ganzen Planet. Und es hat ausgelöst, durch die Predigt von heute, wenn du zu Gott gehst, dann Gott sagt, ja, genau. Ich habe die Predigt zufällig nicht nur gehört, sogar inspiriert. Ja. Und jetzt, wie gehen wir damit um? Und du erdest das, was geistlich ist, du erdest es. Und alles andere ist eine Selbsttäuschung. Wenn du so weitermachst, als ob ich diese Predigt nicht gepredigt habe und diese du und Gott nicht gibt, dann wirst du weiter in einer religiösen Welt leben, in einer Täuschung. Dass es sich was in deinem Leben tut, bis zu einer Challenge kommt, eine Prüfung kommt. Und die Prüfungen, in die Prüfung lernt man nie was. In die Prüfung findest du raus, was du gelernt hast. Und du merkst, oh meine Güte, ich bin total unvorbereitet. Und ich benehme mich, ich kann nicht vergeben, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Alle beleidigen mich, ich bin vollkommen ausgeliefert. Jemand sagt ihm was und ich bin schon. Jemand sagt ihm was Negatives über mich und ich versinke in diese Tiefe. Keiner mag mich. Und Gott sagt, ja genau, du musst da raus, weil ich will dich verwenden, ich will dich gebrauchen. Suche, ich will, dass du in die Politik gehst. Und wenn du in die Politik gehst und mit dieser Kritik nicht umgehen kannst, die zerfetzen dich. Du bist, boah. Wenn man in die Politik geht, weißt du, was du machst? Schieß mich. Das ist, was du sagst. Auf der ganzen Welt. Da ist das, Rot ist hier. Schieß mich. Und wenn du das nicht packst, dann geh nicht in die Politik. Wenn du das nicht packst, werde kein Prediger, werde kein Live-Group-Leiter, tu gar nichts. Eigentlich am besten tust du gar nichts. Und sogar da werden Leute, die kritisieren, die tut nichts. Ja. Bei dir war das Gegenteil. Wie du noch stehst, suche ich für mich ein Wunder. Eigentlich ist Gott. Ja. Wie du noch positiv über das Leben bist, trotz alles, was du erlebt hast. Das ist ein Beispiel, wie wir es schaffen, frei zu werden, frei zu kommen. Ist ein bisschen ein Wind und manche von unserer Willkommen-Sache fallen. Psalm 23, hoch zu. Ich lese euch einen Psalm, den jeder von euch kennt. Und darum, ich habe es genommen, weil keiner muss denken, was ist da, wo steht das? In der Bibel, ja, 23. Ein Lied von David. Dieses Lied hat er geschrieben, als er von seinem eigenen Sohn geflüchtet ist. Sein eigener Sohn wollte ihn umbringen. David rennt um sein Leben. Katastrophe. Seine eigene Familie wollen ihn loswerden. Er rennt und findet einen Freund, der ein Hirte war. Und als er da gesessen ist, im Schutz, sieht er, wie er mit seiner Schafe umgeht. Er beobachtet Tag und Nacht den Hirte und sagt, genau so ist es. Und sagt, der Herr, du bist mein Hirte. Und dann sagt, der Herr ist mein Hirte, Psalm 23, ich lese von der guten Nachricht, darum leide ich keine Not. Was? Spinnst? Wenn ich sterbe, spinnst? Leidest keine Not? Schau, wo du bist, David. Dein Sohn will dich umbringen. Was meinst du? Du leidest keine Not. Ja? Aber David sagt, ich bin getrennt, ich lebe nicht in einer Verleugnung, aber das, was um mich geschieht, entscheidet nicht mehr, wie ich mich fühle. Ich bin schon frei geworden von das, was bestimmt, wie ich mich jetzt fühlen soll. Wir reden von Freiheit. Freiheit ist, wenn du frei bist von den Dingen, die dich ständig prägen. Wo ist die Supergitarre? Da ist eine Megagitarre. Also, ich werde ein Beispiel bringen. Gibt es einen Hochstuhl irgendwo? Da hinten?
Darf ich kurz eine coole Gitarre fahren? Kann ich sie ausstecken? Ja. Ah, super. Vielen Dank. Das ist nett.
Mari, du musst mein Mikro halten. Es war ein Fehler heute, kein Mikro. Bitte, danke.
Einfach für die Aufnahme.
Als ich Gitarre gelernt habe, ich habe ein Heft gefunden, die geheißen hat Gitarristen in 24 Stunden. Ja? Und ich habe auf die Gitarre von einem Typ von unserer Church aufgepasst in Italien. Ich habe immer gedacht, das Ding ist so schwierig. So viele Seiten, wie weißt du, wo du die Finger gibst? Ne? Wer denkt so, ja? Das ist so? Wie wissen die das? Ja? Das ist so schwierig. Ja? Okay? Also, auf jeden Fall. Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen. Und am Anfang, ich war an der Gitarre gebunden. Ja? Wow, bitte, die sind mega super. Super, vielen Dank. Dankeschön. Applaus. So, ich war eigentlich an der Gitarre gebunden. Wieso? Weil ich musste immer schauen, okay, geh. Dann, als ich gespielt habe, wisst ihr, was passiert ist? Am Anfang, wenn ich Lieder gespielt habe, ich habe ständig geschaut. Gott, 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 du bist mein Gott, nachdem ich suche. Meinem Leben verlangt nach dir. Ja? Ich konnte nicht das tun, was ich tun sollte, weil ich gebunden war an der Gitarre. Eines Tages, nach viel Übung, wurde ich frei von der Gitarre. Und dann die Finger haben das einfach automatisch gemacht. Gott, du bist mein Gott, nachdem ich suche, meinem Leben verlangt nach dir, zieh mich zu dir. Ich bin frei von der Gitarre, darum kann ich euch anschauen. Darum kann ich mich konzentrieren auf das, was der Heilige Geist sagt. Darum kann ich das, weil ich habe mich von meinem Instrument befreit. Versteht ihr? Ja. Dankeschön. Sehr gut. So, was bedeutet das? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir im Leben, wenn jemand kommt und mich beleidigt. Am Anfang, ich bin beleidigt. Am Anfang, oh, bin angefressen. Und dann nach einer kurzen Zeit, nachdem ich bei der Lebenswerkstatt bei Birgit war, bin ich überzeugt, okay, ich sollte doch vergeben. Nach einem Monat circa vergibst du. Aber in dieser ganzen Zeit, wisst ihr, was Vergebung bedeutet? Vergebung, ich bringe ein Beispiel, Vergebung. Ja? Obwohl manchmal sind prophetische die Beispiele. Vergebung bedeutet, du hast mir was angetan und ich verbinde mich mit dir, durch das ich vergebe dir nicht. Ich bin angefressen, durch angefressen mit dir sein, ich verbinde mich mit dir. Warum? Weil ich wäre eine gewisse Verhalten, durch deine Beleidigung werde ich ein Verhalten adoptieren. Ich entscheide mich, mein Leben geprägt sein lassen, prägen zu lassen durch deine Handlung zu mir. So, ich gebe dir das Recht, in meine Seele hineinzusprechen. Ich gebe dir das Recht, dass du entscheidest, wenn ich dich sehe, ob ich mit wem anderen rede oder weiter in deine Richtung gehe und sogar mit dir rede. Deine Beleidigung hat gewirkt durch meine Entscheidung, wie reagiere ich. Ja, ich kann nicht sein, wer ich sein soll. Ich kann nicht vergeben. Ich kann nicht. Genauso wie ich kann nicht tun, Lobpreis leiten, weil ich zu gebunden bin an der Gitarre. Ich bin zu gebunden durch meine Unfähigkeit, bis eines Tages ich frei wurde. Und dann kommt Jesus und sagt, wo? Siebenmal vergeben? Nee, siebenmal, das reicht nicht. Ihr müsst frei werden, sodass diese Beleidigung gar nicht wirkt. Dann bist du von der Gitarre frei. Dann kannst du tun, was du tun willst. Weil 70 mal 7 ist gar nicht möglich zu. Denn da reicht nicht, dass jemand die 70 mal 7 beleidigt. Ja? Was Jesus sagen will, na, die Sache mit Beleidigung. Du musst so frei werden, dass du weiterlebst, dass diese Beleidigung, diese Offense gar nichts auf dich wirken. Die bestimmen nichts mehr, weil du ihnen keinen Recht mehr gibst über dein Leben. Applaus, ja. Wie kommt eine Person von außerhalb von mir entscheiden, wie ich mich benehmen werde für die nächsten Jahre? Oder was ich in mir tragen werde? Oder eine Kritik von jemandem. Wieso gebe ich so viel Autorität an eine Person? Durch Worte mich so weit zu bringen, dass ich sage, was, ich werde nie wieder auf die Bühne stehen. Weil das, was diese Frau gesagt hat, hat mich so verunsichert, nie wieder. Weil dieser Mann, und mach mal, was die Scheidung mit Menschen tut, Worte, die fallen und so weiter. Oder im Betrieb, in dem Beruf oder Vergleich. Diese Dinge, die um uns sind, und darum hat David dieses Lied geschrieben. Er wollte sagen, dieser Psalm 23, Leute, egal was um mich geschieht, ich bin frei. Aber wie? Psalm 23 sagt Folgendes. Er sagt, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keine Not. Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser. Er gibt mir neue Kraft, auf sichere Wege leitet er mich. Dafür bürgt er mit seinem Namen. Gott mag, wenn du auf sicheren Wege gehst. Er bürgt mit seinem Namen. Wieso legt Gott so viel Wert, dich auf sicheren Wege zu führen? Weil es bringt Ehre zu ihm, wenn du dein Leben auf sicheren Wege lebst. Wenn du stabil bist, das bringt Gott so viel Ehre. Stabilität in dein Leben. Nicht. Gott liebt alle Menschen. Wenn du so ein Gefühlsmensch bist, ist okay, Gefühlsmensch zu sein. Wenn aber diese Gefühle, die du hast, die kommen und gehen und die zu viel bestimmen, dass du nicht mehr Gitarren spielen kannst und nicht mehr Lobpreis leiten kannst, weil du so beschäftigt bist mit den Gefühlen. Und Gott sagt, du, schau, dass du übst, damit du frei wirst von das, was im Leben geschieht. Menschen werden dich beleidigen, Menschen werden dich kategorisieren, Menschen werden Worte sagen über dein Gewicht, dein Erscheinungsbild. Viele, viele Essstörungen sind entstehen, meistens durch einen Satz, dass jemand meistens zu einem jungen Mädchen gesagt hat. Und das hat gereicht. Das ist normal. Das ist menschlich. Aber dass wir frei werden, wie David gesagt hat, alles das in meinem Leben geschieht. Aber ich bin nicht, ich verleugne nicht, es ist nicht, ich habe eine Wahrnehmungsstörung. Nein, David hatte keine Wahrnehmungsstörung. David hat gesagt Folgendes dazu. Und muss ich auch durch finstere Tal, ich fürchte kein Unheil. Nicht, weil ich eine Wahrnehmungsstörung habe. Nein, weil du, Herr, ja, bei mir bist. Es war wieder diese zwischen die zwei. Es war eine Sache, dass David gehabt hat mit zwischen Gott und ihm. This thing is only between the two of us. Just the two of us. Vielleicht kannst du morgen, wenn du spazierst, du sagst, singst zu Gott. Just the two of us. We can make it in the dark, just the dark. Jemand sagt, das ist eine Freundin. Du kannst es nicht verstehen. Dieses Ding wird mein Leben verändern. Just the two of us. Ja? Diese Sache, dass ich und Gott habe. Ich muss halt Teil 2 machen, weil das reicht nicht heute. Nur mit dieser Story. Als Kind, meine Lieblingsstory in der Sonntagsschule, wir haben keinen Kinderdienst gehabt und bei uns in der Church, wo ich aufgewachsen bin, ich musste neben meinem Vater sitzen, 1,5 Stunden Gottesdienst. Da habe ich Disziplin gelernt. Auf jeden Fall. Aber wir haben Sonntagsschule. Sonntagvormittag war die Schule für die Kids Church. Und die Sonntagsschule war meine Lieblingsstory. David und Goliath. Ich konnte nie genug davon hören. David und Goliath, yes. Besonders wenn er seinen Kopf schneidet, zack, ja. Das war richtig blutig. Aber Spaß beiseite. Wisst ihr, wieso David der Einzige war, der gegen diese Riesen kämpfen konnte? Weil er war der Einzige mit dieses Ding zwischen ihm und Gott. Der Einzige. Die ganze Armee Israel, die haben geschrien, als David zum Lager kam, er hat gesehen, das Volk Israel, ready, die Philister, ready, die haben alle geschrien. Und dann kam ein Typ raus und er hat gesagt, da, lass mal alle Ruhe, nur eine kämpft gegen mich. Und plötzlich war aus mit, wieso? Weil niemand hat dieses Ding gehabt zwischen ihm und Gott. Gesundheit. Klarer. Wisst ihr, als Pastor, du denkst, ja, Gianni, als Pastor, super Predigt, es ist leicht für dich. Das ist nicht leicht für mich. Ich bin nicht nur Pastor, ich bin Visionär. Ich denke 100.000 Dinge. Ich habe 100.000 Gründe, warum diese Ich und Gott entführt wird, nicht gibt. Oder Mike? Stimmt, man kann Pastor sein und keine Zeit haben für diese Ich und Gott. Und wenn ein Pastor diese Ich und Gott Geschichte nicht hat, das ist eine traurige Geschichte. Dann würde ich nur aufgewärmte Suppen für euch haben. Überhaupt mit AI, für Pastoren, die keine Zeit mit Gott verbringen, AI ist super. Der verhilft dir in deinen Abgrund. Ja. Ich und Gott ist so wichtig. Wisst ihr warum? Weil Gott will, dass wir stark sind. Nicht, damit er uns mehr liebt. Er will, dass wir ein gutes Leben haben. Er will, dass wir frei sind von den Dingen, die mich prägen. Er will, dass wir frei sind von den Meinungen von Leuten. Besonders die Jugend. Die Meinung von unseren Freunden ist plötzlich so wichtig. Das ist eine Falle. Eine der Sachen, die Apostel Paulus gesagt hat, mir ist egal, was Menschen von mir denken. Ist völlig egal. Dann sagte er, wenn für mich wichtig wäre, wie Menschen von mir denken, da könnte ich gar nicht ein Diener Christi sein. Das geht gar nicht. Das heißt aber, wie kommt ein menschliches Wesen so frei zu sein, von was Menschen von ihm denken? Wisst ihr, wie das möglich ist? Mit diesem Ding zwischen ich und Gott. Es ist möglich, dass du zum Punkt kommst, wo Menschen, die nicht egal sind, aber was Menschen von dir denken, nicht mehr so wichtig ist. Und wenn das der Fall ist, du bist wie ich in der Gitarre. Du bist frei. Du bist plötzlich frei. Frei, deine Fehler zu machen. Frei, manchmal zu sagen, du, ich habe Probleme in meiner Ehe, in meinem ich bin frei, ich kann das sagen. Ich muss keine Schuld bringen. Ich muss keine Image haben. Ich bin frei von eben Image haben müssen. Ich bin frei. David sagt, und wenn ich Feinde habe, ich bin so frei, der Herr bereitet den Tisch vor mir angesichts meiner Feinde. Ich schreibe nicht eine Newsletter über die Feinde. Ich rufe nicht meine Freunde über meine Feinde. Ich schreibe nicht in meinen Instagram und mein TikTok über meine Feinde. Das habe ich alles nicht nötig. Ich bin frei. Und das ist nur möglich, wie David sagt. Ich gehe durch finstere Tal, ich fürchte mich nicht. Nicht, weil ich in einer super Church bin. Nicht, weil ich super Freunde habe. Nicht, weil ich kann immer jemanden anrufen und sie haben Zeit für mich. Nein, er sagt, weil du, Herr, bei mir bist. Weil wir drei dieses Ding laufen haben. Darum fürchte ich mich nicht. Ich meine, David, kannst du am Keyboard kommen? Mr. Big David. What is your heart? Bring deinen Hut mit. Das ist so cool. Das ist, passt ihm. Das ist für dich gemacht. Das schaut super aus. Mega, komm. Wir werden viel mehr Zuseher haben jetzt. Mehr Followers. Wo du jetzt bist, mach Folgendes. Schließ deine Augen. Auch wenn du hier das erste Mal bist, mach das einfach. Du bist sicher hier. Ja? Schließ deine Augen und gib deine Hand einfach hier auf deinem Brustkorb. Einfach so. Auf deine Brust. So. Und du tief atmen. Richtig tief. So. Und stelle dir diese Frage. Ja, was ist mit dieser Sache zwischen mir und Gott? Ach, gibt es? Oder gibt es nur Gott in der Gruppe? Gibt es nur Gott in der Gemeinschaft? Da gibt es nur Gott im Gottesdienst. Gibt es eine Miriam und Gott? Gibt es eine Matthias und Gott? Gibt es? Und es ist das die Seltenheit oder ist das eher da, wo am meisten los ist? Gott, ich bitte dich so sehr, dass du deinen Heiligen Geist, als wir nach Hause gehen heute, dass du bei jeder von uns personalisierst, diese Predigt persönlich machst. Ich bitte dich, Herr, dass durch deinen Heiligen Geist, dass du uns hilfst, dass diese Predigt nicht einfach eine interessante Ansicht ist, sondern dass wir sie so nehmen, wie sie sein sollte, so wichtig für unsere Wohlergehen. Dass wir alle spätestens in einem Jahr sagen, ey, in den letzten Jahren, ich habe dieses Ding entwickelt, diese Sache läuft zwischen ich und Gott. Läuft was. Vater, ich bitte dich, dass die jungen Menschen hier in der Church, dass sie nicht so lange warten werden, bis sie sogenannt reif sind, bis sie checken, dass ich und Gott wichtig ist. Vater, ich bitte dich, dass auf ihrer Ebene, in ihrer Welt, dass das einbauen, diese Ich und Gott, wir haben etwas laufen. Vielleicht bist du eine Person, die zu ausgeliefert ist, je nach Wetter um dein Leben. Meine ich jetzt nicht buchstäblich das Wetter, sondern je nach wie Freundschaft läuft, wie Sachen laufen, hast du Erfolg oder nicht? Du ernährst dich von den positiven Meldungen oder Erfolge und du musst davon leben, du musst sie haben, sonst kannst du irgendwann kriegst du in einen Tief und du merkst, du hast dich eingefreundet mit dieser Tatsache, dass du bist einmal hoch, einmal unten und du weißt, das steht dir im Weg. Du bist wie in deine eigene Welt eingesperrt, wo die Welt dich braucht. Wo du nicht fruchtbar bist in diese eingesperrte unteren Wolken leben. Aber ich will dich ermutigen, bau diese Sache auf, du und Gott. Und lass Gott Sicherheit in dir einbauen. Lass Gott eine Stabilität in dein Leben bringen, die nur er bringen kann. Lass dich immer wieder zeigen, wo zu arbeiten ist. Woher was kommt. Und vielleicht gehst du auch zu Leuten, zu Freunden, die sagen, hey, es gibt das und das in meinem Leben. Ich will da weiter. Und ich habe etwas laufen zwischen mir und Gott. Aber vielleicht kannst du mir beiseite stehen und dir helfen, diese Sache zwischen mich und Gott zu stärken. Und zum Schluss will ich sagen, messe niemals dein geistliches Leben nach, wie oft du in Gottesdienst bist, nach wie viel du spendest oder sowas, sondern messe immer, wie breit, wie solid dein Leben mit Gott ist, mit dieser Zeit zwischen dir und Gott. Und mit dieser Sache, das läuft zwischen dich und Gott. Das bestimmt alles. Ich ermutige dich, ich ermutige uns, ich ermutige mich, dass diese Sache zwischen uns und Gott immer häufiger wird und immer realer wird und immer wirkungsvoller wird. Und immer attraktiv wirkt für uns. Im Namen Jesu. Amen. 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 Danke, Sir.